letzten beiden Sonntage hat uns schon die Geschichte von Jakob und seinem Bruder Esau begleitet. Und wir wollen heute als Abschluss der ökumenischen Bibelwoche das Ende der Geschichte dieser zweier ungleicher Brüder in den Blick nehmen. Die beiden Brüder, sie waren schon von Geburt an ganz unterschiedliche Lebenswege und doch immer wieder hatten sie Berührungspunkte und diese Berührungspunkte waren nicht friedlich, sondern es gab Konflikte, es gab Streit und es ging darum, wer bekommt den Segen, wer bekommt das meiste vom Besitz, wer bekommt Anerkennung und Liebe. Und Jakob, er ist uns so nah, weil er so vieles von dem tut, was auch wir die ganze Zeit tun, um unsere Konflikte miteinander zu lösen. Und Jakob, er ist uns auch nahe, gerade im Hinblick auf die ökumenische Bibelwoche, im Hinblick auf die Einheit von christlichen Kirchen und Gemeinden, weil wir auch dort erkennen, wie oft gehen wir wie Jakob mit Esau miteinander um, wie oft ist das Miteinander von Christen eben nicht mit Friede und Liebe gekennzeichnet, sondern mit Streit darum, wer hat Anerkennung, wer wird geliebt, wer hat Besitz, wer hat Einfluss, wer hat Macht und Geld. Schauen wir uns an, was Jakob tut. Denn er versucht, diesen Konflikt mit seinem Bruder auf eine uns bekannte Art und Weise zu lösen. Er setzt unsere menschlichen Mittel ein. Als erstes fängt er an und betrügt seinen Bruder. Sein Gericht mit Linsen verkauft er oder lockt er Esau, dass dieser sein Erstgeburtsrecht hergibt. Und Esau sagt später, Jakob hat mir mein Erstgeburtsrecht geraubt. Später, als es dann um den Segen geht, den Isaak, der Vater der beiden, seinem älteren Sohn Esau zusprechen will, auch dort kommt der listige, betrügerische Jakob und erschleicht sich eben diesen Segen und Esau geht mit einem mageren Segenswort aus. Kennen wir das von uns? Dass wir versuchen, durch List, durch vielleicht nicht gerade durch Heimtücke, aber doch durch Tricksereien etwas mehr vom Kuchen abzubekommen, uns einzuschmeicheln, das zu bekommen, was uns nicht zusteht oder unser Recht zu sichern, was uns zusteht. Wir kennen diese Lösungsmöglichkeiten, dass wir versuchen, durch Betrügereien, durch kleine Tricksereien Konflikte zu unseren Gunsten zu lösen. Jakob macht die Erfahrung, ich habe zwar den Segen erschlichen, aber mein Leben, es verläuft deswegen nicht in geordneten Bahnen, sondern mein Leben gerät aus den Fugen. Mein Bruder hat im Herzen die Idee, ich will ihn umbringen, wenn mein Vater nicht mehr lebt. Ich kann hier nicht bleiben. Mein Leben ist in Gefahr. Trotz dem erfolgreichen Betrug. Da greift Jakob zur zweiten menschlichen Lösungsmöglichkeit. Er flieht schlicht und einfach. Er flieht vor der Situation, er flieht vor dem Streit mit seinem Bruder, er flieht vor dessen Mordabsichten, er flieht von zu Hause weg. Ja, und noch mehr, seine Mutter Rebekka, sie rät ihm, flieh fort. Und die Zeit, sie wird die Wunden heilen, irgendwann wirst du wieder zurückkommen können. Auch das kommt uns bekannt vor. Dass wir versuchen, wenn wir aneinander gerasselt sind, einander aus dem Weg zu gehen, den Kontakt zu vermeiden. Und auch wir kennen diese guten Ratschläge, die manchmal ganz hilfreich sind, um eine Zeit der Abkühlung zu haben. Such doch erst einmal den Abstand. Geh doch erst einmal ein Weilchen fort. Und doch, Jakob, er macht die Erfahrung, auch nach 20 Jahren, die er bei seinem Verwandten Laban gewohnt hat, in der Fremde gewohnt hat, in meinem Herzen spüre ich, hier ist eine Baustelle, hier ist noch etwas unfertig, ich muss zurück zu Esau diesen Konflikt lösen. Denn wir kennen es auch, manchmal warten wir, bis sich so ein Streit biologisch löst. Bis der Streitende gegenüber, mit dem wir uns nicht vertragen, bis er gestorben ist. Und auch dort merken wir, mit dem Tod des anderen ist es nicht aus. Das, was denn in unserem Herzen eine Wurzel geschlagen hat, was uns das Leben schwer gemacht hat, was uns nachts den Schlaf raubt, ist immer noch da. Ich kann vor meinen Problemen, vor dem Streit dieser Welt, vor meinem Leben nicht davonlaufen, sondern es geht immer mit. Vor etwas flüchten und Zeit ins Land gehen lassen, ist noch keine Lösung. Jakob versucht weiter sein Leben zu meistern, versucht es weiter in der Hand zu behalten und er greift weiter zum nächsten Mittel, das auch wir gerne einsetzen. Bei Laban fängt er an zu handeln. Er sagt, er ringt um einen fairen Kompromiss und sagt, lass mich dir 7 Jahre dienen und gib mir dafür deine Tochter Rahel. Die beiden sind sich handelseinig, sie haben einen Kompromiss gefunden. Und Jakob macht die Erfahrung, huch, dieser Handel wird gar nicht eingehalten. Laban haut nicht übers Ohr, er steht nicht zu seinem Teil und nach der Hochzeitsnacht wacht er nicht neben Rahel, sondern neben Lea auf. Er versucht es noch einmal mit Handel, noch einmal mit Kompromiss, weitere 7 Jahre dienen, um dafür Rahel zu bekommen. Er dient weiter Laban und macht die Erfahrung, ständig macht sein Handelspartner die Regel neu. Ständig ist das, was er erhofft hat, nicht mehr da. Ständig ist das, auf was er sich verlassen hat, nichts mehr wert. Und auch wir kennen das. Wenn wir Konflikte aus dem Weg räumen wollen, wie leicht passiert es, dass wir, nachdem der Kompromiss gefunden ist, dass wir danach feststellen, hoppla, ich habe mehr abgegeben, als mir gut tut. Ich habe mehr Zugeständnisse gemacht, als ich sollte. Ich habe zu viel von mir abgegeben. Ich habe ein Stück von mir selbst verloren. Oder, dass wir wie Jakob die Erfahrung machen, der Kompromiss, er war zwar nicht schlecht, aber der andere, er legt ihn auf einmal ganz anders aus. Auf einmal ist das, worauf ich mich verlassen habe, doch wieder ganz anders. Die Möglichkeit, einen Konflikt, einen Streit aus der Welt zu schaffen, manchmal geschieht es durch Handel, manchmal aber auch nicht. Jakob flieht erneut. Er flieht von Laban, er macht die Erfahrung, das, vor was ich davongelaufen bin, mein streitbarer Bruder Esau, der mir den Segen streitig macht, dort, wo ich hingekommen bin bei Laban, auch dort hat mich nur jemand erwartet, der mir den Segen streitig macht. Wie oft fliehen wir vor einer Situation, um dann nur festzustellen, dasselbe Problem kommt in einer anderen Form wieder auf uns zu. Es lässt uns nicht los, es verfolgt uns durch unser Leben. Jakob greift nun zur vierten menschlichen Lösungsmöglichkeit. Nach Betrug, nach Flucht, nach Handel und Kompromisse suchen, setzt er sich hin und sagt, jetzt muss ich erst mal sehen, was Sache ist. Er sendet Kundschafter aus, um zu schauen, was treibt Esau eigentlich. 20 Jahre habe ich nichts von ihm gehört und jetzt muss ich doch einmal sehen, wie es daheim aussieht. Er sendet Kundschafter aus, so wie auch wir erst einmal die Lage abklären, abchecken, was geht, schauen, was Sache ist, was sind die Fakten. Die Kundschafter, sie tun ihr Werk, sie kommen zurück und sagen Jakob, Esau zieht dir entgegen. Und er hat 400 Männer bei sich. Und Jakob rutscht das Herz in die Hose, denn er hat Angst, diese 400 Männer, das werden doch gewisslich nicht irgendwelche Hempfi-Wempfi sein, sondern diese 400 Männer, die hat Esau sicherlich dabei, um mir an den Kragen zu können. Auch wir kennen das von uns. Esau, vielleicht hat er die 400 Männer nur mitgenommen, um Jakob ein sicheres Geleit in die Heimat zu bringen. Damals war es nicht so, dass man weite Reisen bestreiten konnte, ohne Angst zu haben vor wilden Tieren, vor Räubern. Und da brauchte man manchmal schon eine Eskorte. Je stärker, je besser. Vielleicht hatte Esau gute Absichten. Vielleicht war Esau auf etwas ganz anderes aus. Mit 400 Männern verfolgte er vielleicht eine Räuberbande, die meine Herde abgenommen hat. Mit 400 Männern wollte er vielleicht ein Bergwerk besetzen und ein wenig Gewinn für sich erwirtschaften. Wir hören gar nichts, was Esau wollte. Und doch, Jakob, aus den vielen Möglichkeiten, die Fakten bieten, versteift er sich auf die eine: Esau will mir an dem tragen. Und wie oft geht das auch uns so, wenn wir die Lage auskundschaften, wenn wir sehen, was die Fakten sind, wie oft versteifen wir uns dann auf die eine Möglichkeit, die uns allein plausibel scheint. Wie oft denken wir, bei dem, was der andere gesagt hat, er oder sie, das kann doch nur so und so gemeint sein. Und übersehen, dass es noch viele, viele andere Möglichkeiten gibt, wie das, was Sache ist, wirklich zu verstehen ist. Jakob macht die Erfahrung: Auch wenn ich alle Fakten kenne, auch wenn ich alles weiß, hilft mir das noch nicht, die Situation zu meistern, hilft mir das nicht, mein Leben in den Griff zu kriegen. In dieser Situation erinnert sich Jakob das erste Mal, dass Gott ihm begegnet ist. Er betet, und wir hören es aus 1. Mose 32, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du mir gesagt hast, kehr zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnade und alle Treue, die du deinem Diener erwiesen hast. Ich hatte nur meinen Stab, als ich den Jordan da überschritt, und nun gebiete ich über zwei Lager. Zwei Frauen, beziehungsweise eigentlich vier, und zwei Lager mit viel Tier und Besitz. Jakob betet weiter: Rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte, dass er kommt und mich erschlägt, mich und die Mutter samt den Kindern. Du selbst hast gesagt, ich werde dir Gutes tun, und deine Nachkommen will ich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Jakob, der, als er von daheim floh, Gott nicht wirklich kannte, der zu diesem Gott, der mit ihm redet, sagt, der Gott meines Vaters Isaak, aber doch nicht mein Gott. Auf einmal wird ihm bewusst, ich bin schon eine ganze Zeit lang unterwegs und eine ganze Zeit lang ist Gott mit mir unterwegs. Bei all meinen Versuchen, durch Betrug, Flucht, Handel, Kundschafter, mein Leben in den Griff zu bekommen, habe ich gemerkt, dass was dieser Gott zu mir gesagt hat, das Wort, das von ihm ausging, es gilt für mein Leben. Ich wurde behütet, auch wenn Laban es nicht gut mit mir meinte, ich kam dort an, ich habe Familie, Kinder und ich habe einen ansehnlichen Besitz erworben. Ich habe den Segen Gottes in meinem Leben gespürt. Und auch uns geht es so, dass wir hoffentlich oft genug erkennen, Gottes Segen ist auf unserem Leben. Und doch, obwohl wir das schon erfahren haben, machen wir weiter wie Jakob. Obwohl wir beten und unser Vertrauen, das gewachsen ist, zu Gott ausdrücken, machen wir weiter wie Jakob, der eben nicht sagt, nun werfe ich all mein Vertrauen auf Gott und versuche nicht mehr selbst irgendwas zu drehen oder zu wenden. Nein, Jakob macht weiter. Er fängt nämlich an und schickt Geschenke vor sich voraus. Einen seiner Diener mit 20 Schafen, den nächsten Diener mit 20 Ziegen, den dritten Diener mit 20 Kamelen und so weiter und so fort. Er weiß, mit Esau betrügen habe ich schon mal versucht, das hat nicht funktioniert. Geflohen bin ich und doch weiß ich, ich muss zurück, um diese Situation zu lösen. Mit ihm handeln, mit Esau kann ich nicht handeln, er ist mir wirklich von Herzen böse. Die Lage ausgekundschaftet habe ich, das hat mir auch nichts gebracht. Aber Jakob sagt jetzt nicht, okay, ich vertraue jetzt auf Gott, der ist meine einzige Möglichkeit, sondern er fängt an, Geschenke zu schicken. Sagt sich, vielleicht kann ich ihn durch Geschenke bestechen. Vielleicht kann ich ihn durch Geschenke umstimmen. Ich kann von ihm nichts erwarten, aber wer weiß, vielleicht schaffe ich es wie mancher Vertreter, der an der Haustür steht und einem erstmal ein Geschenk übergibt. Und sobald man das angenommen hat, wird es schwierig, ihn wieder loszubekommen. Jakob versucht weiter, sein Leben im Griff zu halten. Und doch, in der Nacht hat er eine ganz seltsame Begegnung. Nachdem er seine Frauen, seine Familie, seinen Besitz über die Furt des Jabboks hinübergebracht hat, bleibt er allein zurück. Und da heißt es, da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Und er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, und er berührte sein Hüftgelenk, sodass sich das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte, als er mit ihm rang. Und er sprach, lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Er aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er zu ihm, wie heißt du? Und er sprach, Jakob. Da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gestritten und hast gesiegt. Und Jakob fragte und sprach, bitte nenne mir deinen Namen. Er aber sprach, was fragst du mich nach meinem Namen? Und dort segnete er ihn. Es ist recht schwarze Nacht und auf einmal fühlt Jakob, dass sich Hände nach ihm ausstrecken, dass da jemand ringt und zwar nicht so ein gesitteter Ringkampf, wie wir es heute aus dem Sport kennen, sondern ein übler Kampf, wo einer versucht, dem anderen in die Augen zu pieksen, dorthin zu treten, wo es besonders wehtut, wo es keine Regeln gibt, wo jeder nur versucht, auf Leben und Tod den anderen zu überwinden. Wer ist dieser Fremde, diese dunkle Gestalt, dieser Schatten? Jakob kann ihn nicht erkennen, es ist dunkel. Manche Ausleger sagen, das, womit Jakob kämpft, das sind in Wirklichkeit seine eigenen Ängste. Kennen wir vielleicht, wenn wir nachts mit uns selbst ringen. Damit, dass all das, was bisher unbearbeitet ist, unverdaut, ungelöst, dass es uns in der Nacht überfällt und wir uns wie im Ringkampf auf unserem Bett hin und her wälzen. Jakob selbst sagt später, ich habe mit Gott gerungen. Die Bibel sagt dem Propheten Hesekiel, Jakob hat mit einem Engel gerungen. Was Jakob auf jeden Fall erkannt hat, hier ist tatsächlich Gott da. In diesem Konflikt, in diesem Streit mit meinem Bruder taucht auf einmal Gott auf. Und wir wundern uns vielleicht und sagen, aber wieso kämpft er denn mit Jakob? Wieso sagt Gott nicht, ich segne dich, ich behüte dich, zieh weiter? Wieso sagt Jakob, Gott hat mit mir gerungen? So sehr gerungen, dass mein Hüftgelenk ausgerenkt ist, dass ich nicht mehr weiterkämpfen kann, das Mittel, die Keule zu nehmen und mit meinem Bruder Esau aufs Blut zu kämpfen, geht nicht mehr. Ein Verwundeter, der nur noch humpeln kann, kann nicht mehr kämpfen. Das letzte Mittel von uns Menschen ist Jakob aus der Hand genommen. Und doch sagt Jakob, Gott hat mit mir gestritten. Vielleicht machen wir die Erfahrung, wenn eine Situation für uns zu groß ist, wenn wir denken, ich krieg's alleine nicht gebacken, nicht gelöst, dass genau dann Gott mit uns ringt. Gott mit uns ringt, um uns zu zeigen, alle deine Mittel, sie funktionieren nicht. Diesen Fremden, diese dunkle Gestalt, Jakob kann nicht mit einer List, mit einem Betrug ihn überwinden, er kann keinen Kompromiss mit ihm finden, er kann nicht mehr fliehen, er kann nicht weiterkämpfen und im Dunkeln ist auch nicht klar, was eigentlich Sache ist. Und Geschenke hat Jakob auch nicht anzubieten. Und so begegnet Gott manchmal auch uns, dass er sagt, schau her, ich bringe dich in diese Lebenslage, um dir zu zeigen, alle deine Möglichkeiten sind am Ende, jetzt brauchst du mich. Und Jakob, ihm dämmert das. Und er greift nun zu einem Ausweg, der ganz anders ist. Er klammert sich an diesen Fremden, er hält ihn fest und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und der Fremde, der Engel oder Gott, er segnet ihn auf eine ganz besondere Weise, indem er nämlich ein Wort zu Jakob spricht, das wirklich Mark und Bein aufrennt, das ihm wirklich bis in den innersten Zipfel seiner Seele hinabgeht. Er sagt, er fragt Jakob, wie heißt du? Und das erste Mal hier in der Bibel lesen wir, dass Jakob seinen eigenen Namen sagt. Dass Jakob sagt, hier bin ich, Jakob, der Listige, der Betrüger. Gott ringt mit uns, dass wir hinstehen und sagen, ja, ich bin der. Die Namen, die mir andere Menschen geben, sie treffen zu, weil ich das und das tatsächlich gemacht habe. Ich stelle mich, ich stehe zu meiner Vergangenheit, zu dem, was ich bin, zu dem, was ich getan habe. Und doch, Gott bleibt dort nicht stehen, sondern er sagt uns etwas Neues zu. Er sagt zu Jakob, du hast halt jetzt einen neuen Namen. Du bist nicht mehr der Betrüger, nicht mehr der, der darauf festgelegt ist, sich durchs Leben zu winden, sondern du bist Israel, der Gottesstreiter. Und er sagt weiter, du hast gesiegt, oder man kann es auch übersetzen, du hast überwunden. Mit Gott zusammen werden die Probleme unseres Lebens überwunden, werden gesiegt. Jesus Christus spricht, in der Welt, da habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Das ist die Verheißung, dass wer mit Gott unterwegs ist, dass dann sich nicht alles in Friede, Freude, Eierkuchen auflöst, aber dass Gott mit uns überwinden will. Und Jakob wird dadurch frei. Er wird frei, nicht mehr schalten und walten zu müssen, wie er es bisher getan hat, sondern wir hören weiter, dass Jakob aufblickte, er schaute sich um und sieh, da kam Esau heran. Direkt nach seinem Ringkampf mit Gott, wo er festgestellt hat, meine Mittel, sie helfen nicht weiter. Ich bin sogar noch verwundet, ich bin gebrochen. Da wird Jakob frei zur Begegnung mit seinem Erzfeind und Bruder. Da kam Esau heran mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Mägde. Und die Mägde und ihre Kinder stellte er an die Spitze. Lea und ihre Kinder dahinter. Rahel und Josef aber an den Schluss. Und er selbst ging vor ihnen her und warf sich 7-mal zur Erde nieder, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Und Esau wundert sich, was willst du denn mit diesem ganzen Heer, dem ich begegnet bin, all diesen Geschenken und diesen Dienern, die ihm entgegengekommen sind? Und Jakob antwortet, dass ich Gnade finde in den Augen meines Herrn. Esau aber sagte, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob wird frei, kann sagen, ja, ich liefere mich meinem Bruder Esau aus, ich schicke auch nicht meine Kinder, meinen Besitz voraus, sondern ich selbst gehe voran, ich stelle mich dem Streit, auch auf die Gefahr hin, dass Esau mir ohne zu fragen, den Kopf abhackt, dass er vielleicht erst handelt und dann fragt. Jakob ist frei, weil er weiß, Gott hat mir einen neuen Namen gegeben, dass ich überwinden werde. Gott wird mit mir diesen Streit überwinden. Und egal, ob Esau mich ausraubt, mich zusammenschlägt, Gott hat versprochen, mich zu behüten, zu bewahren und ein großes Volk aus mir zu machen. Deswegen bin ich frei, meinem Bruder zu begegnen, ohne zu kämpfen, sondern mich ihm ganz auszuliefern. Und das Wunder, das hier passiert, ist, dass Esau nicht an seinem Streich festhält, sondern dass Esau in der Zwischenzeit die Feststellung gemacht hat, es kommt nicht darauf an, einen besonderen Segen zu haben, sondern ich habe genug, behalte, was du hast. Das, was jetzt am Ende der Geschichte eigentlich noch fehlt, ist das Jakob und Esau sich zusammen hinsetzen, miteinander ein Versöhnungsfest feiern, miteinander essen und trinken. Ich weiß nicht genau, warum die beiden das an dieser Stelle nicht tun, aber das würde jetzt zu weit führen, das auszuführen. Aber an anderer Stelle nämlich als Jakob sich mit Laban, seinem Schwiegervater und Verwandten, versöhnt, wo es ja ähnliche Kabbeleien wie mit Esau gab, dort setzen sie sich nieder. Sie essen zusammen. Wenn wir mit jemandem Streit gehabt haben, ein gutes Zeichen, um zu erkennen, dass wirklich alles bereinigt ist, ist, wenn man sich zusammen hinsetzen kann, in einem Raum, an einem Tisch und miteinander essen. Nicht getrennt voneinander, sondern miteinander. Wenn man das wieder kann, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass der Streit wirklich bewältigt ist. Und deswegen, wenn wir das Abendmahl feiern, was wir nachher miteinander feiern werden, ist es nicht nur ein Zeichen dafür, dass wir mit Gott versöhnt sind, dass dort alles bereinigt ist, alle Schuld weggetan ist, sondern dass wir auch untereinander Streit überwinden können. Dass Gott mit uns, unserem Stolz, uns selbst überwinden wird, dass wir anderen vergeben können und dass wir selbst auch um Vergebung bitten können. Amen. Du meine Seele singe, wir singen vom Lied 302, die Strophen 1 und 2.